Zeiten die schönste Botschaft der ganzen Welt. Und die gibt es auch jetzt wieder. Natürlich nur in kleinen Häppchen. Unser Ausschnitt heute wird sein Jakobus 4. Die Verse 13 bis 17 werden wir gleich noch hören, den Text. Zunächst mal vielen Dank, dass ich heute hier vor euch stehe, das Wort Gottes verkündigen darf. Es ist das 100. Mal, seit ich hier in dieser Gemeinde predige. Ich habe mitgezählt, Liste geführt, jawohl. Also eine Art Jubiläumspredigt, wenn ich so sagen darf, ja, am Rande bemerkt. Das Thema ist ein guter Plan. Gottes Plan ist gut, das wissen wir. Was ist mit unseren Plänen? Darum soll es heute nämlich schwerpunktmäßig gehen. Planen Christen ihr Leben eigentlich? Also ich denke mal, als du heute Morgen beim Frühstück warst und dann wolltest du ein leckeres Nutella auf dein Brot streichen, könnte ja sein, oder was anderes, und dann war das aber leer. Und du hattest kein neues Glas. Du hast nicht geplant, rechtzeitig ein neues Glas Nutella zu kaufen. Und heute Morgen haben bestimmt alle geplant, dann und dann stehe ich auf, dann mache ich das und das, dann steige ich ins Auto. Hoffentlich habt ihr auch geplant, dass genug Benzin oder Elektrizität, je nachdem, im Auto ist. Wir planen, wir müssen, wir planen von Natur aus. Unser Leben würde gar nicht ohne Planen funktionieren. Aber Christen, dürfen die überhaupt planen? Ist es nicht Gott, der bei Christen alles entscheidet? Und wenn Gott entscheidet, woher weiß man eigentlich, was er jetzt so genau will? Nun, ich meine, ein Leben unter Gott schließt eigene Entscheidungen und Pläne nicht aus. Aber alles soll nach Gottes Willen und unter seiner Leitung geschehen. Es zählen letztlich nicht unsere Pläne, sondern die Pläne Gottes. Und Gott hat auf jeden Fall einen guten Plan für unser Leben. Den wollen wir erkennen und umsetzen, auch wenn es daran geht, selber zu planen. Es schließt es ja nicht aus. Wir müssen und dürfen und sollen planen. Aber eben nicht eigenmächtig. Das ist der Punkt. Wer unter Gott lebt, der kann nicht eigenmächtig planen. Das geht nicht. Wie sieht denn christliches Planen aus? Ein Planen, das nicht eigenmächtig abläuft, das gut im Sinne unseres Herrn Jesus ist. Ein Planen, das unter Gott gelebt wird, wo man sich nicht über Gott stellt. Dazu jetzt der Text aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Da schreibt Jakobus: Weiter nun, ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen, wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen, hohe Gewinne erzielen. Und ihr wisst doch nicht, was der morgige Tag bringen wird und wie es dann um euer Leben steht. Ihr seid doch nur ein Hauch, der für kurze Zeit sichtbar wird und dann wieder verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn es der Wille des Herrn ist, werden wir am Leben bleiben oder wenn wir am Leben sind, so werden wir dies und das tun. Wenn es der Wille des Herrn ist. So aber tut ihr noch groß mit euren hochfahrenden Gedanken. Solche Art Großtuerei ist aber verwerflich. Wenn aber jemand weiß, etwas Gutes zu tun und es doch nicht tut, für den ist das eine Sünde. Und ein erster Punkt. Die Voraussetzung für christliches Planen. Seine eigenen Grenzen erkennen. Was sagt der Text? Ihr wisst ja nicht, was morgen sein wird. In Sprüche 27 lesen wir, rühme dich nicht des morgigen Tages, du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen wird. Ja, sind wir uns unserer Vergänglichkeit bewusst? Heute noch große Pläne, wer weiß, ob wir morgen überhaupt noch leben. Jakobus schreibt auch in Kapitel 1, ein Reicher soll sich nicht seines Reichtums rühmen, sondern seine Niedrigkeit. Denn wie eine Blume verwelkt, so wird auch er verwelken. Das heißt, all unser notwendiges Planen hat doch nur vorläufigen Charakter. Es ist wie alles auf dieser Welt der Vergänglichkeit unterworfen. Heute planen wir, morgen sieht die Situation schon vielleicht ganz anders aus und die Pläne kann man vergessen. Daher warnt uns Jakobus allzu großspurig mit unseren hochtrabenden Plänen und großartigen Zielen anzugeben und uns dabei vielleicht noch auf die eigene Schulter klopfen. Er sagt, rühmt ihr euch nun in eurem Übermut? Ein solches Rühmen, das ist vom Übel. Das ist verwerflich. Also bei allem, was ein unter Gott lebender Mensch plant und tut, er sollte sich immer bewusst sein, mein menschliches Planen, Vorausschauen und Entscheiden unterliegt der Vergänglichkeit. Nichts davon ist für die Ewigkeit. Und dann wird man demütig, wenn man das erkennt, wenn man seine eigenen Grenzen erkennt. Jakobus schreibt im selben Kapitel, ein paar Verse vorher, größer ist die Gnade, die der Geist Gottes gibt. Sie spricht, Gott widersteht den Stolzen und Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Ja, wenn man das tut, wenn man sich seiner Vergänglichkeit bewusst ist, dann macht es auch sehr nüchtern, modern ausgedrückt realistisch. Es bringt dich in die richtige Abhängigkeit von Gott. Eigene, hochtrabende, besitzsüchtige, selbstherrliche Pläne haben da keinen Platz. Es ist ein Prozess. Es ist nicht immer einfach. Es gibt manchmal schwere Entscheidungen in unserem Leben. Welchen Beruf soll ich erwählen? Wen soll ich heiraten? Soll ich überhaupt heiraten? Wo wohne ich? Was mache ich? Es gibt viele Fragen, die sind auch gar nicht so pauschal zu beantworten. Da steht oft vieles dahinter. Als ich mich schließlich entschieden habe, nach meiner Schule und meinem Zivildienst eine Bibelschule zu besuchen, war das ein langer Prozess. Ich hatte eigentlich ganz andere Pläne. Ich hatte mich sehr für Mathematik interessiert und auch für Musik. Ich wollte gerne studieren. Ich hatte schon so allerlei Pläne. Aber Gott hat irgendwie so immer so ein bisschen bei mir reingepiekst. Würde jetzt zu weit führen, diese ganzen Erlebnisse zu erzählen. Bis schließlich klar war, da geht's jetzt lang. Und im Rückblick, mein Leben war sehr, ich sag mal, abwechslungsreich, um es mal milde auszudrücken, bereue ich doch keinen dieser Schritte, weil wir immer gebetet haben, Herr, zeige uns deinen Weg, was schließlich auch dazu führte, dass wir nach Bayern kamen. Wir wären sonst gar nicht hier, seit fast 25 Jahren. Wir sind sehr froh, hier zu sein und wir haben hier in Bayern viel Schönes, auch manche Schwere erlebt. Immer gefragt, Herr und jetzt? Wir waren frisch in Bayern, plötzlich war der Job weg, war ja extra umgezogen von Bremen nach Bayern. Nur um dann zu hören, ja Herr Fleming, wir können Sie jetzt leider doch nicht gebrauchen. Ade, war nett, Sie kennenzulernen. Es ist manchmal schwer und doch dürfen wir auch schwere Entscheidungen treffen vor Gott. Und er wird sie segnen, wenn wir auf seinen Willen hören. Was lesen wir in der Bibel? Gott hat nicht die erwählt, die groß, schön, mächtig, reich, kraftvoll und angesehen sind. Die machen ihre Pläne. Das machen die schon. Die wissen schon, was man da für Tricks machen muss, um zu Ansehen zu kommen, um in der Politik plötzlich zu sein. Man wundert sich manchmal, was für Leute da plötzlich landen, aber es ist ein anderes Thema. Wie ist es bei uns? Jakobus schreibt in Kapitel 2, meine lieben Brüder, hat Gott nicht die erwählt, die in den Augen der Welt arm sind, damit sie reich werden im Glauben? Und in 1. Korinther 1 schreibt Paulus, das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, damit die Weisen zu Schanden werden. Und das Schwache in der Welt, das hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle in der Welt und das Verachtete, das hat er erwählt. Das, was nichts ist, um zu Schanden zu machen, was etwas ist. Christen planen nicht nur das irdische, zeitliche und vergängliche, das tun sie auch. Die meisten planen ihren Urlaub und das ist auch erlaubt für Christen. Ja, warum nicht? Aber Christen planen doch vor allem für das Ewige, für das Reich Gottes. Sie planen nicht von ihrem Ich her, wie das die Welt tut, sondern von Gott her. Sie fragen, Herr, was ist dein Wille? Das ist die Kernfrage. Sie wissen um ihre eigenen Grenzen, unser erster Punkt heute. Deshalb tun sie das. Und das ist gut so. Und wir sollten immer bestrebt sein, den Willen Gottes zu erkennen und umzusetzen, soweit es uns betrifft und unser Handeln. Wer unter Gott lebt, der kennt seine eigenen Grenzen. Er lebt unter Gott. Er weiß um die Vergänglichkeit allen irdischen Tandes und streckt sich nach göttlichen Dingen aus. Deswegen gehen Christen in die Kirche. Manche sagen, wie langweilig, wie kann man nur in die Kirche gehen? Es gibt nichts Langweiligeres. Ja, weil Christen einen ganz anderen Blick haben für die Dinge und ihnen die Gemeinschaft und das Wort Gottes wichtig sind. Deswegen beten Christen, wo andere sagen würden, Zeitverschwendung ist doch eh Firlefanz. Glaubst du wirklich, dass da irgendeiner hört? Wer unter Gott lebt, kennt seine Grenzen und erstreckt sich nach göttlichen Dingen aus. In der Bibel ist die Rede von dem reichen Kornbauern in Lukas 12. Der war sich seiner Vergänglichkeit leider gar nicht bewusst. Er kannte nämlich nur menschlichen Reichtum und wusste nichts von göttlichem Reichtum. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, der Mann hatte auf seinem Feld riesige Früchte, Unmengen und dachte, ja, was mache ich bloß? Ich habe auch gar keinen Platz mehr für meine vielen Früchte, die ich geerntet habe. Weiß nicht, ob es Spargel war oder irgendwas, was halt Platz braucht und gelagert werden muss. Wohin damit? Und er sagt, ja, ich werde einfach neue Scheunen bauen. Die alten, die reiße ich ab, dann baue ich größere. Und dann kann ich alles, was mir da jetzt gewachsen ist, wunderbar lagern. Dann werde ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast nun einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Zu Deutsch, genieße dein Leben. Gott jedoch sprach zu ihm, ja, bist du denn närrisch? Noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann all das gehören, was du angesammelt hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber nicht reich ist für Gott. Also rein menschlich betrachtet hat dieser erfolgreiche Kornbauer sehr clever und vorausschauend überlegt, geplant und gehandelt. Ich brauche mehr Platz, ich baue neue Scheune, alles klar. Aber all sein Planen und sein taktisch eigentlich kluges Vorgehen diente doch nur einem Zweck. Liebe Seele, lass dir gut gehen. Sein Wohlergehen, sein Genuss. Er hätte ja auch mal überlegen können, was kann ich tun, um der Not, der Armut und dem Hunger zu begegnen. Keine Idee. Im Ergebnis hätte gezählt, dass er nicht nur für Gewinnmaximierung und optimale Vermögensverwaltung sich interessiert, sondern dass er nach der Ewigkeit fragt. Das wäre doch die entscheidende Sache gewesen. Und dass er überlegt, was wird denn mit mir nach dem Tod? Eine Frage, die heute auch oft gerne verdrängt wird. Obwohl wir alle wissen, wir werden eines Tages sterben. Also aus Gottes Sicht war seine sehr aufwendige und auf den ersten Blick so schlaue Planung eine Fehlkalkulation mit katastrophalen Folgen. Deswegen hält uns unser Text heute die Vergänglichkeit. Das ist unser erster Punkt. Wir sollen uns unserer eigenen Grenzen bewusst sein. Der Text hält uns unsere Vergänglichkeit vor Augen. In Jakobus 4 haben wir nicht gelesen, doch haben wir gelesen, Vers 14 genau. Was ist euer Leben? Nur ein Dampf, ein Hauch, der wieder verschwindet. Wer Gott und das ewige Leben nicht in seine Planung mit einbezieht, wer zu stolz dafür ist, der hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und das wird ein böses Ende nehmen. Dazu eine kleine, bisschen humorvolle, aber auch doch sehr ernste Geschichte. Ein Märchen. Fängt an wie alle Märchen. Es war einmal ein König, der sich nach der Sitte seiner Zeit einen Hofnarren hielt. Solche Hofnarren hatten das Recht, den König und Fürsten die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie bitter war. War sie zu bitter, dann hieß es einfach, er ist halt ein Narr. Eines Tages schenkte der König seinem Hofnarren einen goldenen Narrenstab mit einem kleinen Glöckchen dran und sagte, du bist gewiss der größte Narr, den es gibt. Solltest du jemals einen treffen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen Stab weiter. Jahrelang trug nun der Narr den Stab bei sich. Und eines Tages erfuhr er, dass der König im Sterben lag. Da hüpfte er in das Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, erwiderte der König, ich muss. Oh, du musst. Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Erde steht? Nun wohl, aber du wirst ja sicher bald wieder zurückkommen. Nein, ächzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht wieder zurück. Nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du diese Reise doch seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht wieder zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf. Das habe ich leider versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise richtig vorzubereiten.
Ach so, dann hast du sicher gar nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst.
Doch, gewusst habe ich es schon. Aber wie gesagt, ich habe keine Zeit gehabt, mich um die rechte Vorbereitung zu kümmern. Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte: O König, du hast mir aufgetragen, diesen Stab an denjenigen weiterzugeben, der noch närrischer ist als ich. So nimm nun du diesen Stab. Denn du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von da nicht wieder zurückkommt und hast dennoch nicht Sorge dafür getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr.
Ja, fassen wir das mal zusammen. Wer unter Gott lebt, erkennt seine eigenen Grenzen. Der zweite Punkt. Die Art und Weise christlichen Planens, Voraussetzung hatten wir, jetzt kommt die Art und Weise, sich dem Willen Gottes anvertrauen. Unser Text sagt, ihr sagt, wir haben dies und das vor, wir reisen in die Stadt, wir werden tolle Geschäfte machen, aber ihr solltet eigentlich sagen, wenn der Herr es will und wir leben, dann haben wir das und das vor. Hier wird deutlich, wir dürfen Pläne machen, aber unter Vorbehalt. Menschen, die unter Gott leben, das sind ja nicht einfach passive Leute, die sich aufs Sofa setzen und die Hände falten und sagen, Gott wird jetzt schon alles machen. Und wir drehen Däumchen so lange. Nein, Christen sind aktive Menschen. Sie planen, aber nicht selbstbestimmt. Sie planen in der Verantwortung vor Gott. Sie fragen sich ganz ernsthaft, was ist jetzt und hier der Wille Gottes? Ist das, was ich gerade nach bestem Wissen und Gewissen geplant habe, wirklich Gottes Wille? Es kann auch manchmal dauern, bis man das rauskriegt. Unsere Geschichte, Lisa und ich, wie wir uns gefunden haben, hat lange gedauert, bis wirklich klar war, Gott will es. Warum hat es so lange gedauert? Weil ganz viele andere Menschen gesagt haben, Gott will es nicht. Aha, wir wissen es besser, haben die Leute gesagt zu uns. Und das haben wir natürlich auch nicht einfach mal mit einer Handbewegung weggewischt. Geprüft, gefragt, Gott, wie siehst du das? Kann das sein? Ist es dein Wille oder ist es nur unsere eigene Verliebtheit, die wieder vergeht und dumm ist eigentlich? Es war ein langer Prozess, er endete damit, dass wir geheiratet haben. Und jetzt 37 Jahre? Nein, 37 Jahre schon verheiratet sind. Der Hammer. Also, Christen wollen, Gott soll den Plan bestimmen, nicht sie selbst oder andere Menschen. Es gibt auch Menschen, die wollen uns verplanen. Ganz fiese Sache. Menschen, die unter Gott leben, die fordert Paulus in Epheser 5 auf, zeigt euch nicht unverständig, sondern versucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Und es ist Gottes erklärter Wille, Römer 12, ihr sollt prüfen können, was der Wille Gottes ist, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Gott will nicht, dass wir unsere eigenen Pläne machen und dann zum Schluss noch beten und nun Herr, bitte segne alles, was wir geplant haben. Leider machen wir das manchmal so, ne? Wir machen unsere Pläne, die sind alle ganz toll und dann schnell noch ein Gebet hinten dran und jetzt segne das bitte auch alles, o Herr. Aber vielleicht würde der Herr antworten, falls wir hören, das kann ich nicht segnen, weil ich habe ganz andere Pläne als du. Pläne sind okay, wenn wir sie unter dem Vorbehalt beten, wenn es dein Wille ist. Da schreibt Paulus in Römer 1. Ich flehe alle Zeit in meinen Gebeten, ob mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes das Glück zuteil wird, zu euch in die Gemeinde nach Rom zu kommen. Er fragt nach Gottes Willen. Oder 1. Korinther 4 sagt Paulus, ich werde bald zu euch kommen, wenn der Herr es will. Oder 1. Korinther 16, ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn es der Herr zulässt. Und in Apostelgeschichte 21 schließlich noch, die Reisegefährten von Paulus waren mehrere Tage in Caesarea. Dann kam ein Prophet, er sagte, also hat er zum Gleichnis gebracht mit dem Gürtel und so weiter, dieser Paulus, der wird in Jerusalem gefangen genommen werden. Und da steht, als wir das hörten, baten wir und die Einwohner des Ortes, dass er nicht nach Jerusalem ziehen soll. Paulus aber antwortete, was macht ihr nur, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, nicht nur mich gefangen nehmen zu lassen, sondern auch in Jerusalem zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da sie ihn nicht überreden konnten,
beruhigten sie sich, heißt es dort, Apostelgeschichte 21, 14, und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Wie hat Jesus uns beten gelehrt im Vater unser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und er selber hat im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Gefangenschaft, wo er voller Angst und Bange war, gebetet, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Weißt du, wenn Gott will, das ist keine fromme Floskel, die man so anhängt ans Gebet, damit es auch richtig christlich wird. Aber Gott will, dass wir erst dann aktiv werden, wenn wir geklärt haben, ob unsere Ideen und Pläne mit seinem guten Willen übereinstimmen. Deswegen müssen wir so beten, wenn Gott will. Es ist gefährlich, sich in irgendeiner Sache unverrückbar festzulegen. Wir sollten vielmehr immer offen dafür sein, dass Jesus uns korrigiert und unsere Pläne möglicherweise auf den Kopf stellt. Jesaja 55, so spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Wie war das noch mit Petrus? Er hatte auch so seine Pläne mit seinem Herrn Jesus. Und als Jesus lehrte, wir lesen zum Beispiel Markus 8, dass er sterben muss, da nahm ihn Petrus beiseite, fing an zurechtweisend auf ihn einzureden. Jesus aber wandte sich um, blickte seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht mit den Worten, fort mit dir, Satan, tritt hinter mich, deine Gedanken sind nicht die Gedanken Gottes, es sind menschliche Gedanken. Wir finden ein interessantes Beispiel dafür, dass man offen sein muss für Gottes Führung und seinen Willen, in Apostelgeschichte 16. Da begann die zweite Missionsreise. Viele Gemeinden nahmen an Zahl zu, steht dort. Und als Paulus und seine Reisegefährten Phrygien und die Landschaft Galatien durchzogen, jetzt Apostelgeschichte 16, 6, da wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in der Provinz Asien zu verkündigen. Und sie reisten weiter nach Mysien und versuchten daraufhin nach Bithynien zu reisen, aber der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Und wir lesen auch später, warum das so war. Gott wollte nämlich, dass sie rübergehen übers Meer und nach Griechenland, nach Europa, nach Mazedonien gehen. Paulus und seine Mitmissionare hatten an sich sehr gute Pläne gehabt, aber Gott hatte noch bessere Pläne. Den Menschen, die wirklich unter Gott leben, gilt seine verheißungsvolle Zusage aus 1. Johannes 2, 17. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Fasst zusammen, wer unter Gott lebt, vertraut sich seinem Willen an. Ja, und nun das Dritte, die Voraussetzung hatten wir, die Art und Weise auch. Jetzt geht's um den Zweck und das Ziel allen christlichen Planens. Und das heißt, Gottes Liebe leben. Im Gegensatz zum Kornbauern, der nur an sein eigenes Wohl dachte, sollen Christen auch an die anderen, an die Nächsten denken. Sollten nicht das Ich in den Mittelpunkt stellen. In Philippa 3 sagt Paulus mal, das sind die, deren Gott der Bauch ist und die nur nach irdischen Dingen streben. Also christliches Planen soll nicht unser Ich-Bauch kitzeln. Es soll dazu dienen, anderen Menschen Gutes zu tun. Das muss man nämlich auch planen. Das fällt einem nicht so in den Schoß. Und Jakobus sagt hier sogar in unserem Vers 17, wenn du Gutes tun könntest, also wörtlich, wenn du in der Lage wärest, jetzt Gutes zu tun, aber du machst es nicht, dann ist das für dich Sünde. Vielleicht für jemand anders nicht, weil der die Chance nicht sieht, die Möglichkeit nicht hat. Du aber wohl und machst es doch nicht. Das ist schlimm. Deswegen sagt uns Gottes Wort in 1. Korinther 14, strebt nach der Liebe. Das ist nämlich der Zweck allen christlichen Planens. Und Jesus sagt in Lukas 6, liebt eure Feinde, tut Gutes und leid ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Christen reden nicht bloß vom Gutes tun. Ich weiß auch, dass es leicht ist, das in einer Predigt zu sagen. Es zu tun ist natürlich viel schwerer. Und so schreibt Paulus in Galater 6, lasst uns, wo wir die Gelegenheit haben, da kommt es wieder, du könntest es jetzt tun, an jedermann Gutes tun, am meisten aber an den Glaubensgenossen. Tut den Nächsten, gerade deinen Glaubensgeschwistern, etwas Gutes. Schenk ihnen ein Kilo Erdbeeren oder 5 Kilo. Also ist nur so eine Idee jetzt gerade, die mir einfällt. Man kann noch vieles anderes Gutes tun. Das war jetzt ganz spontan. Liegt wohl an der Umgebung hier. Also Gott will, dass wir Gutes tun. Und deswegen steht in unserem Text so gegenüber, einerseits wohl an, ihr sagt heute oder morgen, wir werden da und da hinreisen, wir werden da ein Jahr bleiben und tolle Gewinne machen. Auf der anderen Seite, wer weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, für den ist es Sünde. Also, für Menschen, die unter Gott leben, ist Gutes tun das reinste Lebenselixier. Ich zitiere mal Paulus, 1. Thessalonicher 5 und 2. Thessalonicher 3. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergelte, sondern trachtet alle Zeit danach, Gutes zu tun, aneinander und an jedermann. Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und Petrus schreibt in seinem Brief, in seinem ersten Kapitel 2,15, das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den unverständigen und unwissenden Menschen den Mund stopft. Bisschen grob ausgedrückt von Petrus, aber inspiriert durch Gott. Echter Glaube muss auch zu handfesten Taten führen. Das ist wie eine rote Linie im Jakobusbrief. Und das Resümee bei Jakobus heißt ja, was nicht zur Tat wird, hat einfach keinen Wert. Glaube, der keine Werke hervorbringt, der ist tot. Existiert eigentlich gar nicht. Ich lese mal ein paar Verse aus Jakobus 2. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe den Glauben, hat aber gar keine Werke? Kann ihn so ein Glaube retten? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, dann ist er an und für sich tot. Und ein weiterer Vers. Willst du erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Und genauso wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn du unter Gott lebst, dann sind dir ganz andere Dinge wichtig als Geld, Erfolg und Ansehen. Das ist ganz schön, wenn man das vielleicht auch noch hat. Sondern dann willst du Gutes tun und dann treiben dich Gottes Angelegenheiten in dieser Welt. Die Bibel nennt es das Reich Gottes. Was hat Jesus gesagt? Lukas 12, fragt nicht danach, was ihr essen, was ihr trinken sollt. Beunruhigt euch nicht deswegen, denn nach solchen Dingen trachten die Heiden der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, dann wird euch das andere alles dazugelegt werden. Und nochmal Römer 12, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen und haltet euch nicht selbst für klug. Fassen wir das zusammen, wer unter Gott lebt, der lebt seine Liebe. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, dass er geliebt wird, dass Menschen gut zu ihm sind, der weiß es zu schätzen und erkennt hoffentlich, dass diese Dinge viel mehr wert sind als alles rühmen und reich sein und haben und besitzen. Fassen wir die 3 Punkte nochmal zusammen. Ein guter Plan, wenn Gottes Plan unser Plan wird, in Klammern. Erstens, die Voraussetzung für christliches Planen, erkenne deine eigenen Grenzen. Zweitens, die Art und Weise christlichen Planens, vertraue dich dem Willen Gottes an. Und drittens, der Zweck und das Ziel allen christlichen Planens, lebe Gottes Liebe. Amen.